Bevor die Episode beginnt, hier eine Ankündigung für unser nächstes China-Webinar genau zu dem Thema Shopfloor Management mit Digital Tools. China und die Welt seit 2 Jahren in Corona-Zeit und in aktueller Situation ist die Metropole Shanghai in kompletter Lockdown. Wie kann deutsche KMU sein Geschäft in China noch effektiv managen und alles andere und Austausch mit den China-Experten am 28. April um 9 Uhr deutscher Zeit und ich freue mich auf Ihr Kommen. Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 75, Corona-Lockdown in Shanghai 2022. Shanghai im Lockdown. Seit 3 Wochen dürfen die Einwohner praktisch nicht vor die Tür. Die Versorgung mit Lebensmitteln bleibt schwierig. Und in die Quarantänezentren werden jeden Tag immer noch um die 20.000 positiv getestete Personen eingeliefert. Der Lockdown konnte die aktuelle Corona-Welle noch nicht brechen. Bislang haben sich rund 250.000 Personen in Shanghai infiziert. Auf der anderen Seite, 70% von den 9.000 in China aktiven deutschen Firmen sind in Shanghai vertreten. China-Team und die Experten wollen Transparenz über die aktuelle Lockdown-Situation erzeugen und deutsche KMU mit Informationen aus der ersten Hand liefern. Wir berichten in diesem Interview mit 4 in Shanghai lebenden Deutschen über den Verlauf des Corona-Lockdowns in Shanghai bisher, persönliche Erlebnisse der dort ansässigen deutschen Manager, Auswirkungen auf das aktuelle China-Geschäft. Ich freue mich heute mit Christine, Sascha, Michael und Patrick zu treffen und einen wunderschönen guten Morgen aus Deutschland an euch alle.
Ja, guten Morgen, Shanghai.
Guten Morgen. Shanghai. Das ist eine etwas seltsame Situation, muss ich zugeben. Ich als Chinese, als Shanghaier, sitze in Deutschland, telefoniere ich mit 4 Deutschen, die gerade jetzt in Shanghai in Quarantäne stecken. Und seit Mai 2021 bin ich nicht mehr in Shanghai gewesen, immer verhindert durch Corona. Und das ist mir persönlich auch eine sehr wichtige Episode, sodass ich auch ein bisschen mehr über die Heimat erfahren kann. Und dadurch, dass wir jetzt 4 Personen haben, würde ich einzelne euch befragen und ihr könnt euch nochmal vorstellen. Zuerst, Patrick, was ist deine Aufgabe und wie bist du nach China gekommen für unsere Zuhörer?
Hallo Xiaolong, schön dich wieder zu hören oder zu sehen. Ja, mein Name ist Patrick. Ich bin vor 18 Jahren aus Düsseldorf nach China gekommen, nach Shanghai. Ich bin hier Marketingleiter einer italienischen Luxussportwagenfirma und habe nebenbei noch ein eigenes Kaffeegeschäft aufgebaut hier in China. Ich lebe hier mit meiner chinesischen Frau und 2 Kindern. Ziemlich in der Stadtmitte, also im French Concession Bereich auf der Hunan Road und in einem kleinen Compound, was, wie wir nachher hören werden, wirklich auch gut ist und auch wovon man wirklich von Glück sagen kann, dass wir in so einem kleinen Compound leben. Und ja, bin eigentlich seit 18 Jahren sehr glücklich hier in Shanghai.
Das heißt, die emotionale Kurve erlebt man eventuell eine Veränderung, aber darüber werden wir noch sprechen. Und als nächstes würde ich gerne Kirstin fragen, wie ist deine China-Geschichte und was ist deine Aufgabe in Shanghai gerade?
Ja, hallo Xiaolong, freue mich mit dabei zu sein. Mein Name ist Christine, ich bin seit 2010 in China und arbeite deutsche und chinesische Firmen in verschiedenen Industrien. war zwischendurch auch in Hongkong und London, bin aber immer wieder zurück nach Shanghai, weil ja, eigentlich ist das hier mein Zuhause. Momentan wohne ich in Hongjiao, und zwar in der Nähe von der Expo, in einem Compound-Komplex mit circa 20 zwölfstöckigen Gebäuden. Und ich wohne hier mit meinem chinesischen Partner.
Ja, danke, dass du heute Zeit hast, Christine. Und ich begrüße auch nochmal den Michael. Michael, wie geht's dir? Und vielleicht magst du auch unsere Zuhörer sagen, wer du bist und warum du in Shanghai bist.
Ja, danke, Shalong. Freut mich, dass wir hier zusammen sprechen können. Ich bin jetzt 7 Jahre in China, bin meiner chinesischen Frau gefolgt. Wir hatten vorher in Deutschland schon lange gelebt. Meine Aufgabe, ich bin Geschäftsführer einer kleinen mittelständischen Niederlassung gewesen, muss ich sagen, bis Ende März. Und ich bin mit meinen beiden Kindern, also unsere Familie ist mit 2 Kindern hier, die gehen hier zur deutschen Schule. Wir wohnen auch in der Nähe der deutschen Schule am Euro Campus in Qingpu, aber unser Compound ist etwas südlicher im Songjiang-Distrikt. Und der war ja auch vorher schon, vor dem großen Lockdown, schon etwas stärker betroffen von den ganzen Corona-Geschichten. Ja, und soweit ist alles stabil und ich freue mich, dass wir hier auch ein bisschen unsere Erfahrungen später noch über unsere Erfahrungen noch sprechen können.
Ja, gerade auch wie die deutsche Schüler sich organisieren und wie den Kindern so geht, interessieren sich sicherlich auch viele Zuhörer. Last but not least, Sascha, ich grüße dich ganz herzlich und du warst schon unsere Interviewpartnerin in anderer Episode gewesen und heute wieder hier. Wie geht's euch? Und magst du vielleicht nochmal andere Zuhörer erklären, die dich noch nicht kennen, wer du bist und welche Aufgabe hast du in Shanghai?
Ja klar, natürlich. Danke, Shalom. Also Hintergrund ist, ich bin seit 15 Jahren auch in Shanghai verwandelt, wohne hier eigentlich mit meiner chinesischen Frau und 2 Kindern auch schon recht lange hier. Wir waren eine Zeit lang auch in Deutschland, in Hongkong, Australien, aber auch wie bei der Christine haben wir unseren Weg eigentlich immer wieder nach Shanghai zurückgefunden, weil es wirklich auch unsere zweite Heimat ist. Wohnen hier in Pudong auf der ruhigeren Seite mit den Kindern, auch in einem Compound, der ca. 60 Hochhäuser hat. Also wir reden da wirklich über die Dimension einer Kleinstadt in Deutschland. Und wir sehen, dass es gute und schlechte Sachen gibt. Und da berichten wir natürlich auch gleich im Detail noch ein bisschen drüber. Beruflich bin ich Managing Director auch seit ca. 2 Jahren für eine digitale Beratungsfirma, die wir hier in Shanghai haben. Wir haben auch Niederlassungen woanders in der Region, aber unser Herz steckt wirklich hier in Shanghai. Und das macht uns schon in den letzten Wochen und Monaten zu schaffen.
Ich freue mich wirklich sehr, euch hier zu haben, weil Shanghai ist bekannterweise die größte Metropole Chinas mit 26 Millionen Einwohnern, hat verschiedene Distrikte. Und ihr seid verteilt, Christine in Hongqiao, Patrick in der Stadtmitte, Downtown und Michael in Songjiang, Sascha, du auf Pudong. Wir haben quasi auf jeder Ecke eine Person, die davon berichten kann. Und Michael, magst du uns ein bisschen erklären, wie bis jetzt dein Lockdown aussieht? Wie ist da überhaupt verlaufen?
Ja, gerne. Also der offizielle Lockdown ist ja eigentlich ab 1.4., der große Shanghai-Lockdown. Bei uns persönlich ging das ja schon im Februar los. Mitte Februar mussten Bekannte schon in ihrer Fabrik übernachten für 2 Tage, weil da irgendwie ein Verdachtsfall war. Der war natürlich dann hinterher Gott sei Dank nicht bestätigt. Aber da kommt dann um 23 Uhr ein Anruf, du musst sofort in die Firma zurück und dort unter deinem Schreibtisch auf einer Isomatte irgendwie schlafen. Danach war man halt ständig unter Health Observation, das heißt keine Supermärkte, keine Kaffee, kein Starbucks, keine irgendwelche Veranstaltungen. Das ging dann in den März rein, als man dann quasi wieder frei war von dieser Auflage, kam dann ganz plötzlich 7 Tage Quarantäne in der Wohnung, weil ein Supermarktangestellter irgendwie positiv getestet war und ein Familienmitglied dort im Supermarkt mal war. Da war man ganz plötzlich weg vom Fenster, 7 Tage, Anfang März. Da ging das aber noch, weil alle anderen noch offen hatten. Also alle anderen konnten sehr gut bestellen. Man war halt einfach weg. Nach den 7 Tagen wurde dann der Compound zugemacht für 2 Tage. Dann daraus wurden dann 4. Ja, und dann gab es immer mal wieder einen Tag im März, wo man mal frei war. Aber es war sehr schwierig, schon im März überhaupt mit Arbeitskollegen oder mit irgendwelchen Ansprechpartnern bei Bank, Behörde oder Visum oder so zu treffen, wo alle 3 gleichzeitig irgendwie frei waren. Ja. Und dann Ende März war dann wieder Lockdown im Compound. Ja, und das ging dann quasi nahtlos über in den April. Und seit dem 1. April sind wir jetzt 24 Tage lang in unserer Wohnung. Können also weder das Haus verlassen und in dem Compound herumgehen, noch den Compound verlassen. Das ist jetzt erstmal so die Situation. Die Versorgung, im März war das noch ganz gut, da konnte man ja sehr viel bestellen. Jetzt am Anfang April war es ziemlich mau mit den Lieferungen. Es kamen aber auch natürlich Pakete von der Regierung mit Lebensmitteln. Ja, das hat sich stark gebessert. Wir können jetzt einiges bestellen und haben auch den Dreh raus, was Gruppenbestellungen angeht.
Darüber kommen wir noch, aber das heißt, ihr seid mit Unterbrechung fast 2 Monate im Lockdown. Wie sieht es bei anderen aus?
Also in Pudong ist es so, dass wir, also das muss man ja auch mal positiv sagen, also über die letzten 1,5 Jahre gab es ja fast gar keine Lockdowns oder sehr, sehr ganz klare strategische Lockdowns von bestimmten Bereichen. Das Tracing war sehr gut gemacht und da muss ich sagen, als Deutscher, was man dann von Deutschland gehört hat, hatten wir eigentlich einen sehr positiven Eindruck, wie China die Pandemie gemanagt hat. Auch ich sag mal Anfang, Mitte Februar, da war bei uns im Büro genau das Gleiche, was der Michael auch gerade beschrieben hat, dass es da bestimmte Bereiche gab, wo dann jemand mal in im Büro bleiben musste für 48 Stunden, weil sie halt Kontakt zu jemand hatten, der auch positiv getestet wurde. Aber das hat dann immer nur wenige Leute betroffen. Das war dann auch okay und dann musste man mal halt den sauren Apfel beißen, dass der Rest der Region eigentlich offen bleibt. Und dann ist aber wirklich bei uns Ende März ist es so gewesen in Pudong, dass wir ja zuerst zugemacht haben. Die Idee war ja erst Pudong aufzuräumen, dann aufzumachen, dann Puxi aufzuräumen, also da die klare Teilung auch der Stadt. Wir reden ja hier wirklich über 26 Millionen Menschen, das ist ja schon eine Hausnummer, das ist ein Drittel von Deutschland. Und da fing es dann erst mit diesem Compound-Lockdown an, wo dann alle noch okay waren und auch relativ happy waren, weil sie dann nicht raus mussten, hatten ein bisschen mehr Zeit mit den Kindern. Aber leider durch dieses Rausgehen im Compound von allen Leuten haben sich dann auch durch diese sehr aggressive Omikron-Variante halt auch sehr viele Leute angesteckt. Ich glaube, die Strategie war sehr gut für den Virus, der nicht so aggressiv war. Aber mit Omikron struggelt die Region wohl wirklich sehr stark. Das ist so ein bisschen unser Eindruck.
Also bei uns ist das Ganze ein bisschen glimpflicher abgelaufen. Wir sind hier in einem Bereich, wo die Einwohnerdichte nicht so hoch ist. Das heißt, es gibt nicht so viele große Compounds und die Bauhöhe ist auch nicht so hoch hier. Das heißt eigentlich, wir wohnen in einem Bereich, der nicht so stark vom Lockdown betroffen worden ist. Wir waren wie alle vom 1. April bis zum 11. April war alles zu. Da durften wir auch nicht aus der Wohnung raus. Das war natürlich ein bisschen schwierig mit dem Hund in der Wohnung, dem ich 12 Jahre lang beigebracht habe, dass der auf gar keinen Fall in die Wohnung machen darf und jetzt im Prinzip ihn gelobt habe, nachdem er dann versucht hat, irgendwo in der Ecke sich zu entleeren. Das war so ein bisschen schwierig, 11 Tage lang, aber danach ging es wieder und wir sind seitdem offen. Wir sind auch insofern offen, dass wir können raus auf die Straße. Wir dürfen halt nur, wir müssen halt in unserem Distrikt bleiben. Aber wir können raus, wir können auch in den Compound raus. Das ist für die Kinder super. Die können mit den anderen Kindern spielen. Also für uns ist das echt okay. Ich muss auch sagen, es ist ganz, ganz komisch, weil um uns herum, also ziemlich nah dran ist dann die Stadtgrenze zu einem anderen Distrikt. Und da ist dann auf jeden Fall viel strenger. Das heißt, wenn man über die Straße geht, 2 Straßen weiter, da herrschen andere Sitten. Aber bei uns ist das relativ gut abgelaufen.
Den kann ich auch beipflichten. Verwandten sind ja auch nah an der deutschen Schule und ein paar sind auch deutschsprachige, französische Familien. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einen Einfluss hat. Im April wurde alles zugemacht, dann waren wir knapp 2 Wochen in den Apartments eingeschlossen, sind seit ungefähr 1,5 Wochen in den Compound runter und durften einmalig für 2 Tage nach draußen. Bei mir war es jetzt so, ich hatte eine Sondergenehmigung, ich durfte raus. Wir sind mit dem Auto gefahren, wurden in Hongqiao nach Xing'an, ich glaube, 8-mal gestoppt von Polizei, die jedes Mal die Sondergenehmigung akribisch durchgeführt hat. Also es ist nicht so, wenn man raus ist, dass man sich jetzt auch frei bewegen könnte. Und ansonsten, ja, muss ich sagen, ist hier die Hausverwaltung, der Wuye, die sind hier alle ziemlich gut erreichbar, antworten sofort. Es ist alles ziemlich gut organisiert hier. Ja, die Kinder können draußen spielen und manche leben eher unten im Parkhaus und spielen Federball und ja, versuchen das Beste daraus zu machen.
Ja, man hört so ein bisschen raus, dass die Situation doch unterschiedlich ist von Distrikt zu Distrikt. Und ich kann auch wirklich ganz gut vorstellen, Christine, wie ihr da mit dem einzigen Auto-Pkw unterwegs seid, immer aufgehalten wird, um so eine Genehmigung zu bitten und zu zeigen. Was ich an meine beide China-Reise durch in der Corona-Zeit nicht so positiv erinnere, sind die Testerfahrungen in China. Und die Nasentests sind nicht immer sehr angenehm. Test ist gerade auch in Lockdown-Zeit total wichtig. Wie ist eigentlich, Patrick, das Testverfahren bei euch und wie oft müsst ihr das machen und welche Tests habt ihr da?
Ich glaube, das ist eines der großen Fragezeichen, die wir alle haben, weil das scheint nicht einheitlich geklärt zu sein. Also wir haben in der ersten Lockdown-Phase, wie alle, das wurde groß angekündigt. Da haben wir, glaube ich, alle 2 Tage einen Test gemacht. Aber seit dem 11. haben wir keinen Test mehr hier gemacht im Compound. Das heißt, wir machen dann zu Hause eigene Tests hin und wieder, also auch unregelmäßig, auch nicht nach Plan. Und die werden wir dann, da machen wir ein Foto von und laden wir dann hoch. Aber das war's. Was auch echt komisch ist, zum Beispiel haben 2 Leute im Compound nebenan positiv getestet. Also im gleichen Compound, im Gebäude nebenan, sorry. Aber das ist nie gemeldet worden. Und die haben auch nie einen PCR-Test machen müssen. Man hat denen im Prinzip gesagt, okay, ihr bleibt jetzt einfach mal ein bisschen ruhig, ein bisschen zu Hause. Und dann nach 4-5 Tagen waren die beide wieder negativ mit den Selbsttests. Ja, und das war's. Und dann hat auch keiner mehr drüber geredet. Und das wird halt komplett anders gemacht, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Ne?
Darf ich mal einhaken? Wie habt ihr erfahren, dass diese 2 Personen positiv getestet wurden?
Die haben das in unserem Community-Chat, weil wir laden dann immer diese Selbsttests hoch und da haben die Selbsttests mit den 2 Strichen hochgeladen und waren natürlich wirklich, hatten Angst, wussten nicht, was die machen sollten. Das waren 2 Chinesen, also ein chinesisches Paar. Und da war es sehr interessant zu sehen, wie die Community darauf reagiert. Man hat da auch zum Teil ganz schlimme Sachen gehört über wie in anderen Bereichen da Leute wirklich gegen andere aufgehetzt haben und wirklich sehr gehässig und nicht gut zueinander war. Ne? Und hier war das genau das Gegenteil. Also hier haben wirklich alle mitgeholfen. Alle haben gesagt, okay, bleibt einfach in der Wohnung. Wir schicken euch das ganze Essen. Bloß nicht jetzt irgendwie jemandem noch erzählen. Einfach ruhig bleiben, weil dann sonst wird nämlich der gesamte Compound dann in den Lockdown gehen. Sondern bleibt einfach ruhig. Und nach 4-5 Tagen waren die beide wieder negativ. Und die sind zwar immer noch nicht rausgekommen, weil die das einfach respektieren und sagen, okay, wir bleiben jetzt noch ein bisschen drin und wir wollen jetzt nicht kein Theater machen. Aber im Grunde genommen, so sollte es auch sein, meiner Meinung nach. Kurz warten, dann wird man wieder negativ und dann kann man auch weitermachen. Ne? Aber das ist halt nicht überall so.
Ein Test ist manchmal auch für manche die einzige Chance, einen Ausgang zu machen. Wie ist es bei euch gewesen?
Bei uns war das jetzt so, wir haben einen relativ großen Compound mit 80 Hochhäusern über 11 Etagen, also 11 bis 18 Etagen. Das sind 2000 Wohnungen mit 6700 Einwohnern. Und da haben wir immer wieder Fälle und jeder neue Fall verlängert halt den Lockdown oder beziehungsweise verhindert, dass die Leute aus den Wohnungen können und sich wenigstens im Compound bewegen können, geschweige denn aus dem Compound können. Deswegen wird hier jetzt sehr stark getestet. Also wir müssen jeden Tag 2 Tests machen. Ich habe jetzt 28 Tests gemacht seit dem Anfang März. 28 PCR-Tests. Also die letzten Wochen haben wir jeden Tag 2 Tests gemacht. Morgens den Antigen-Test, Schnelltest zu Hause und gegen Mittag den PCR-Test im Compound. Und jetzt wurde der Compound auch in 3 geteilt, 3 Sub-Compounds mit Gittern abgesperrt, um wenigstens einen Bereich mal zu finden, der negativ, komplett negativ ist. Das ist das große Ziel. Deswegen wird bei uns speziell jetzt sehr viel getestet.
Ja, bei uns im Compound war auch dann die ersten 2 Wochen der Test dann unten. Ich muss aber mal kurz sagen, also die Tests organisiert sind, das haben die halt hier echt schon toll gemacht. Ja. Die haben immer so 10er-Batches gemacht, dann kamen alle zusammen in ein Röhrchen und wer dann positiv war, dann wurden die nochmal getestet. Es war kein Chaos, auch verletzt. Das haben die schon ganz gut gemanagt.
Ja, also bei uns ist es eigentlich, muss ich sagen, relativ strukturiert vorgegangen mit den Tests. Wir machen also jeden Tag eigentlich einen Test zu Hause. Wir machen dann alle 2 Tage müssen wir oder dürfen wir nach unten, dürfen den Test machen. Also auch dieses schiere Volumen an Tests, die gemacht werden, ist ja ziemlich beeindruckend. Und diese 10er-Tests zusammen, die sind natürlich ein sehr smartes Vorgehen. Wenn man das jetzt mal wieder mit Europa oder Deutschland vergleicht, ist das schon sehr, sehr, sehr strukturiert. Das Einzige, was man jetzt auch an den Antworten sieht, und das ist ein bisschen schade, es gibt halt kein konsistentes Testing oder keine konsistente Strategie. Jede Region oder jeder District macht das halt so ein bisschen anders. Und das ist eigentlich das Frustrierendere meiner Meinung nach. Wenn alle zusammen jetzt in einem Boot sitzen und alle gleich jetzt mal für einen Monat leiden müssen, schürt das, glaube ich, sehr viel Community. Und das sieht man ja auch sehr stark in den WeChat-Gruppen, dass die Leute eigentlich sehr positiv sind, sehr kreativ sind, wie sie miteinander umgehen. Es werden, ich sag mal, Lebensmittel miteinander getauscht. Aber der Punkt ist, es muss halt sehr, sehr strukturiert und konsistent sein. Vielleicht sind wir da auch etwas deutsch. Aber diese unterschiedlichen Vorgehensweisen, der eine kommt halt ins Covid-Camp, der andere ins Hotel, der andere bleibt zu Hause. Das ist, glaube ich, das, was gerade sehr stark Frustration schürt, weil es keine transparent gibt und keine konsistenten Regeln gibt, die für alle gleich sind. Das ist so ein bisschen meine Perspektive dazu.
Ja, also ich denke, das ist auch durchwachsen. Ich muss klar sagen, also das ist jetzt aber eigentlich mehr kultureller Vorteil, denn wenn man einen chinesischen Partner hat, dann hat man natürlich schon mehr Möglichkeiten, mehr zu kommunizieren, an Essen zu kommen und das alles ein bisschen zu durchblicken. Dass jetzt konkret für Ausländer Ausnahmeregelungen getroffen werden, das ist auch nicht konsistent. Also es gibt zum Beispiel Pärchen, da ist die Engländerin, die durfte zu Hause bleiben, wogegen dann der Infizierte in das Lager musste. Was uns aufgefallen ist, als wir die 2-3 Tage draußen waren, dass viele Ausländer auf den Straßen waren, also mehr als Chinesen, wo wir vielleicht ein bisschen das Gefühl hatten, naja, dass vielleicht gerade in solchen Ausländer-Compounds das ein bisschen gelockert wird, aber das ist auch nur Spekulation.
Ja, das kann ich auch bestätigen. Also das ist bei mir auch so, dass ich durch den chinesischen Familien-Background besser an Informationen komme und dass die Versorgung mit Lebensmitteln gut läuft. Also ich muss da wenig machen. Das machen Gott sei Dank die Familienmitglieder, die ganze Bestellung und so. Ich sehe auch keine bevorzugte Behandlung oder dass wir irgendwie was einen Test nicht machen müssen oder irgendwo hin dürfen, wo andere nicht dürfen. Ein bisschen schwierig ist manchmal die Sache mit dem Passport, weil solche bestimmte Apps und QR-Codes und Registrierungen für Tests sind auf diese chinesische ID-Karte zugeschnitten. Wer dann ausländische Passportnummer hat, der hat manchmal massive Schwierigkeiten, insbesondere bei minderjährigen Kindern, die keine Bankkarte haben und sich sonst auch nicht irgendwie da identifizieren können. Das ist manchmal ein bisschen eine Herausforderung, aber da sind die Leute relativ nett und zuvorkommend. Also ich fühle mich weder benachteiligt noch irgendwie besonders behandelt.
Sascha, du wolltest noch mal ergänzen?
Nee, ich wollte nur auch, dass der Punkt war, glaube ich, mit dem Passwort war ein guter. Da muss ich aber auch wieder sagen, ich bin halt immer wieder begeistert über den Speed, wie Sachen auch angepasst wurden. Da gab es ja das am Anfang das Problem, dass dann Kinder alleine, die Covid-krank waren, abgeholt wurden und so weiter. Oder wie gesagt, dass die Passports dann nicht funktionieren. Und es wurde wirklich in Tagen auch adjusted. Und das, da muss ich sagen, das ist dann auch wieder der China-Speed, wo sich, glaube ich, eine deutsche Behörde oder auch ein deutscher Bundestag einfach auch ein bisschen schwerer tun würden. Das muss man einfach auch mal positiv erwähnen. Also die Geschwindigkeit, wie dann auch reagiert wird auf Sachen, die nicht gut laufen, ist schon ziemlich beachtlich.
Ja, also das mit dem Einkaufen, das hat sich sehr stark verbessert. Ganz am Anfang waren ja wirklich plötzlich auf einmal alle im Lockdown und auch draußen die Lieferdienste waren wenig da. Und dann hat die Regierung aber relativ schnell reagiert und Personal auch von außerhalb geholt und Sondergenehmigungen erteilt. Also das wurde dann nach wenigen Tagen massiv besser. Also auch diese Einführung der Gruppenbestellung, dass Individualbestellungen verboten wurden. Bei uns jedenfalls, weil das vom Compound-Eingang zu den Häusern nicht mehr machbar war, das zu liefern. Das liefern ja die Compound-Mitarbeiter in den weißen Schutzanzügen. Und dann gab es die Gruppenbestellungen, wo dann organisiert wurde und auch viele Bestelldienste haben einfach Mindestbestellwerte und Mindestabnahmemengen. Aber die Regierung hat da doch schon ein starkes Auge drauf geworfen, die Preise, dass die stabil sind, das muss ich sagen. Also aus unserer Erfahrung, natürlich bekommt man nicht alles. Was gut geht, ist das Lebensmittel. Non-Food ist noch ein bisschen ein Problem. Also so ein bisschen Zahnpasta und Seife und sowas liefert die Regierung auch tatsächlich. Aber sobald man jetzt mal irgendwie ein Salz für einen Geschirrspüler haben muss oder irgendwie was anderes, Batterien oder einen Toner für einen Drucker, das kann man nicht mehr einfach so bestellen bei Taobao, wie man das kennt.
Ja, wie ist eigentlich jetzt im Moment sonst noch das Leben auch in digitaler Welt? Wie haben sich dann die digitalen Tools euer Leben sozusagen übernommen? Das läuft noch digital, aber was ist noch möglich?
Also ich kann es vielleicht mal aus der Firmenseite berichten. Also ich sag mal, als Beratungsfirma waren wir da relativ aktiv so oder so. Also unser Team sitzt halt auch sehr verteilt in Australien, in Deutschland und dementsprechend sind wir natürlich auch meistens digital first. Das heißt also, da sind wir wirklich die Gewinner von solchen Dingen. Wir sehen aber, dass gerade deutsche Mittelständler, die da doch noch große Herausforderungen haben. Also auf der Kundenseite sehen wir, dass die sich da etwas schwerer tun. Gerade Manufacturer, also Hersteller. Ich muss auch sagen, ich finde es ganz amüsant, dass die deutsche Schule zum Beispiel, die hat ja auch auf digitalen Unterricht umgestellt und da konnten dann die Kinder auch mal glänzen und den Lehrern eigentlich beibringen, wie man digitale Tools verwendet. Aber auch da muss ich sagen, der Speed war eigentlich ganz gut. Also wir haben innerhalb von den ersten 2-3 Wochen auf ein sehr gutes Teams-basiertes, also Microsoft Teams-basiertes Online-Learning umgestellt für die größeren Kinder, die älteren Kinder. Und die haben wirklich jeden Tag dann einen halben Tag Schule online, wo sie dann, ich sag mal, dynamisch auch arbeiten. Und für die ist das ganz toll, weil sie jetzt nicht mehr um 6 Uhr morgens aufstehen müssen, sondern um 5:08 schnell im Schlafanzug zum Unterricht gehen können. Also es gibt auch gute und schlechte Seiten, muss man ganz ehrlich sagen. Und als Familie verbringen wir einfach auch mehr Zeit wieder zusammen. Das kann gut und schlecht sein. Also für uns ist es toll, einfach auch mit den Kindern, wo wir normalerweise wenig gesehen haben, weil wir auch viel gearbeitet haben. Wir sind beide berufstätig. Jetzt sehr viel Zeit mit denen verbringen können und da auch ein bisschen mehr mitbekommen. Also ich sag mal, man muss aus allem, glaube ich, einfach das Positivste ziehen.
Ja, den kann ich auch hinzufügen, denn die deutsche Schule hat ja auch Geräte angeschafft, also Surface-Computer. Und die wurden auch schon eingeführt vor diesem Lockdown, also nach der ersten Pandemiewelle 2020.
Ich höre ja, dass ihr eigentlich alle sehr gut und sehr stabil in der Lockdown-Situation seid, was mich auch besonders freut. Was ist eigentlich eure größte Sorge, wo ihr vielleicht latentes Risiko seht?
Ja, vielen Dank, Shalom, für die Frage. Also wenn ich damals starten darf, für mich jetzt persönlich habe ich gerade die Sorge mit meinem Visum, Arbeitserlaubnis. Durch den Wechsel des Arbeitgebers ist das jetzt so, dass mein Work Permit neu beantragt werden musste und mein altes Arbeitsvisum ablief. Ja, das haben wir vorher noch eingereicht. Das ist jetzt aber so, dass die Behörden zu sind. Mein Pass liegt bei den Behörden und wir haben ein 30-Tage-Übergangsvisum beantragt. Das wurde auch noch irgendwie kurz vor Ende, also kurz vor April genehmigt. Das läuft jetzt nächste Woche ab. Ich weiß jetzt zurzeit nicht, was da jetzt Sache ist und wann ich jemals wieder an meinen Pass komme und wie ich da hinkomme oder mein Agent, der das für mich macht oder wann die Behörden wieder offen haben. Das sind so ein bisschen jetzt das, was mich gerade ein bisschen umtreibt.
Ja, ich denke, neben Visum für viele Firmen, vor allen Dingen ihre Mitarbeiter weiter bezahlen müssen, schwierig, weil im Moment gar keine Rechnungen gestellt werden können, weil auch die Steuer und die Rechnungen ausstellen in Lockdowns. Das heißt, viele kommen ihr Geld nicht ran und ganz einfache Sachen wie Miete zahlen, ich denke, das wird für viele halt auch eine Challenge in dieser Zeit.
Also um das vielleicht nochmal zu erweitern, das ist auch, ich kann es aus unserer eigenen Erfahrung jetzt wirklich sagen, in China muss man ja Fapiaos, das sind ja so elektronische Invoices, wo auch noch ein Stempel drauf muss, erstellen und ohne die zahlen die meisten Firmen nicht. Und das ist ein Gerät, was wirklich dann in einem Büro steht und auch verbunden sein muss mit der Textverwaltung. Und das Problem ist, wir können gerade keine Rechnung stellen und ohne die zahlen gehen die Payment Terms, also die Zahlungsstile gar nicht los. Und das ist für uns jetzt als kleinere Unternehmer, auch hier, wir sind ja eher in einem Projektbereich, gerade hier in China, ist es schon schwierig, da auch dann die, ich sag mal, die offenen Kosten zu haben. Das ist schon was, wenn es jetzt nochmal einen Monat geben würde, was wir natürlich alle nicht hoffen, dann wäre das ein Problem, das sehe ich als große Herausforderung. Aber ich sehe natürlich auch ganz klar, dass Unternehmen jetzt nochmal sehr stark ihre China-Strategie überdenken. Das heißt also entweder lokal für lokal. Wir reden natürlich auch mit einigen Kunden, die dann sagen, wir müssen jetzt nochmal lokalisieren, dass wir da auch flexibler sind. Oder dass sie halt auch in ihrer Supply Chain einfach schauen, dass sie mehrere Standorte und Regionen haben. Das heißt, das würde, ich sag mal, China auch nochmal treffen, dass die Firmen diversifizieren und auch wenn es dann ein bisschen teurer ist, einfach das Risiko minimieren. Wie man jetzt sieht, im Hafen stecken sehr viele Schiffe fest. Der hast du die Christine ja oder kann das Christine ja auch drüber sprechen. Und das sind schon Sachen, wo man einfach sieht, es bewegt sich gerade sehr viel und wie sich da das Geschäftsenvironment hier in China verändern wird, das ist was uns natürlich jetzt auch schon Sorgen macht, wo wir einfach sehen müssen, wie sieht das in den nächsten 6 bis 12 Monaten aus, was verändert sich? Und da ist sehr viel, sehr, 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 sehr viel Flexibilität.
Wie ist das eigentlich euer Arbeitstagablauf jetzt seit Corona-Lockdown?
Ja, ich kann ganz kurz mal von meiner Seite aus sagen, ich bin es normalerweise gewohnt, wirklich Face-to-Face-Gespräche zu führen und mit meinen Mitarbeitern zusammen im Büro oder mit Kunden zusammen Face-to-Face-Gespräche zu führen. Das Ganze hat sich natürlich verändert. Also ich finde es relativ stressig für mich, den gesamten Tag vor dem Rechner zu sitzen und diverse verschiedene Applikationen, ob es jetzt nun Zoom oder Teams oder WebEx oder Skype oder wie auch immer es ist, also ein Meeting nach dem anderen und immer wieder zu wechseln. Die Qualität der Verbindung ist nicht immer super, das heißt, man hat da auch ein bisschen zu kämpfen. Zwischendurch rennen dann noch die 2 Kinder immer rein ins Zimmer und unterbrechen dann ein bisschen. Dann hat die eine dann Online-Schule, dann gibt's wieder ein Yoga, Online-Yoga-Session, da muss ich wieder raus aus dem Zimmer. Also bis man sich so ein bisschen organisiert hat, inzwischen geht das natürlich nach ein paar Wochen, aber es ist ein anderer Berufsstress, den ich so noch nicht gewohnt bin. Ich freue mich persönlich schon sehr darauf, wenn es wieder möglich sein wird, die Mitarbeiter persönlich zu sehen und persönliche Gespräche zu führen, auch Veranstaltungen wieder durchzuführen. Ich bin im Marketingbereich. Ich glaube nach wie vor an Experiential Marketing, wo man tatsächlich auch Sachen erfährt in der Realität und nicht nur in der digitalen Welt. Insofern, das ist schon eine ziemliche Umstellung und ich warte darauf, bis das wieder besser wird. Und die größte Sorge, weil ich da gerade eben nichts gesagt habe, ist, dass da einfach keine Transparenz
vorhanden ist hinsichtlich, wann es weitergeht oder wie es weitergeht. Das Ganze hat mit so einem sogenannten 4-Tage-Lockdown angefangen, wo jeder eigentlich wusste, das ist völliger Blödsinn. Sowas kann man nicht innerhalb von 4 Tagen irgendwie unter Kontrolle bringen. Und jetzt sind wir hier schon in der 4. Woche und nach wie vor gibt es keine Pläne oder keine Strategie oder es ist nichts verkündet, wie das Ganze vorangeht. Ich kriege Informationen, einige sagen, ja, bis zum 15. Mai, jetzt wird nochmal zugemacht und andere sagen, nee, diese Quarantänezentren, die sind jetzt schon bis Oktober eingeplant. Das heißt, bis Oktober werden wir irgendwie eine Art von Einschränkungen erfahren und in welche Form, das ist halt noch nicht klar. Und das ist nochmal zusätzlich sehr belastend, sage ich mal, weil das man nicht genau weiß, wie es nach vorne geht. Das ist, glaube ich, das Schlimmste.
Das ist ein gutes Schlusswort, Patrick. Viel in der Transparenz. Man weiß es leider nicht, wie lange das noch dauert. Vielleicht am Ende noch ein Tipp für euch, subjektive Einschätzung, wie lange das noch dauern wird. Vielleicht Ladies first. Christi, was denkst du, wie lange das noch dauern wird?
Ja, also ein paar chinesischen Bekannten orientieren sich immer an den Daten, wann Disneyland wieder Tickets verkauft. Das wird aber auch die ganze Zeit weiter verschoben. Also wir rechnen hier auf jeden Fall bis Mitte Mai noch mit einem vollen Lockdown und dann halt immer wieder öffnen, ad hoc zu.
Mitte Mai, gibt es da andere Einschätzungen?
Ich würde vielleicht auch noch an der politischen Landscape oder dem Kalender betrachten. Ich glaube, da gibt es natürlich auch ganz klare Pläne und ich glaube, davor wird dann auch ein Sieg erfolgreich announced und ich glaube, darüber würde ich jetzt rechnen, dass man sagt, 1. Juli muss es dann schon sehr erfolgreich sein, aber davor wird wahrscheinlich geöffnet werden. Ich glaube, wir werden aber noch die Maßnahmen einfach lange spüren, also zum Thema Supply Chain oder so, das wird noch Monate dauern, bis sich das wieder stabilisiert hat, weil es ist ja auch ein unglaublicher Backlog und ich sag mal, es ist für uns privat natürlich schön, wenn man dann wieder raus kann, aber für Unternehmen gibt es ja noch andere Pläne. Wir reden ja nicht nur über Shanghai, sondern auch, wie kann ich dann meine Lieferung in andere Bereiche des Landes bringen und so weiter. Also von einem Business-Fokus für Supply Chain Management wird es dann noch dieses ganze Jahr, glaube ich, sehr, sehr schmerzhaft werden.
Ja, damit beenden wir die heutige Episode mit der noch aktuell stabilen Situation mit in China lebenden deutschen Managern und aber einer fehlenden Transparenz. Und die große Sorge liegt in dem geschäftlichen Bereich, wie es da weitergeht. Ich bin gespannt. Ich freue mich, ich bedanke mich natürlich auch bei euch für eure Zeit. Und freue mich auf das nächste Mal, dass wir irgendwann einmal wieder uns live wieder treffen können.
Vielen Dank, Shalom.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke, Shalom.
In dem Sinne.
Danke, Shalom.
Ciao.
Danke.
Ja,
danke.
Ciao.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见!